Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ihr alle hier zusammengekommen sind für den Vortrag «Habe ich einen Schutzengel?». Zuerst gebe ich einen kurzen Überblick über den Ablauf des heutigen Nachmittags. Zusammen werden wir einen Blick werfen, zuerst in die Bibel, nachher in die Kirchengeschichte, dann auf die Engel in anderen Religionen und nachher in unsere Gegenwart mit einem Erlebnisbericht. Nachher gibt es die Möglichkeit, um Fragen zu stellen. Und bitte warten Sie mit anfälligen Fragen bis zum Schluss. Eventuell werden diese Fragen ja schon während dem Vortrag geklärt. Am Schluss gibt es dann auch die Möglichkeit, am Büchertisch von der evangelischen Buchhandlung Rheinach noch ein paar Bücher zum Thema Engel oder sonst theologische Bücher zu erwerben. Nachher gibt es hier ein feines Zvieri. Und die Möglichkeit auch, mit jemandem vom Team noch ein persönliches Gespräch zu führen oder wenn jemand noch ein Gebet wünscht. Von der Freifachung her würde ich sagen, wenn es möglich ist, dass alle auf den Bildschirm sehen, dann könnt ihr euch vielleicht noch so drehen, weil ich habe einige Fotos, die das Ganze noch ein bisschen mit Bildern untermalen. Nicht so, dass jemand gerade den Halsstarre überkommt. Ich habe es am Morgen mal durchgesprochen, es geht etwa 35 Minuten und ich freue mich sehr. Vorgestern ist in der Thüringer Allgemeinen Zeitung gestanden, ein Artikel, die Deutschen sind im Engelfieber. Dort drin ist gestanden, laut dem Religionsmonitor 2023 von der Bertelsmann Stiftung, also von einer Umfrage, von einer Studie, glauben nur noch 38% der Deutschen, dass es Gott gibt. Aber die Hälfte, also mehr als 50%, glauben an Engel. Es ist also sehr ein aktuelles Thema. Ich habe auch einen persönlichen Bezug dazu. Als ich ein kleiner Bub war, haben wir als Familie oft am Sonntag meine Großmutter besucht, in Matzendorf, im Kanton Solothurn. Und sie hat ein solches Bild mit einem Schutzengel in ihrer Stube gehabt. Und das Bild zeigt einen Schutzengel, der durch zwei kleine Kinder beschützen, die über eine Brücke gehen und unten dran ist ein tosender Fluss. Als Kind habe ich immer gedacht, hoffentlich fallen die Kinder nicht in den Fluss rein. Die Brücke hat ja ein Loch. Und neben dem Bild hat meine Oma noch ein anderes, ein kleines Holzbild aufgehängt mit einem Engel drauf. Und dieser Engel hatte eine Kerze in der Hand. Und unten dran ist der Spruch gestanden, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich habe das gestern abgeklärt. Auch das Bild nicht nur mich prägt, sondern auch meine Mutter. Aber nicht nur in meiner Kindheit habe ich Kontakt mit dem, sondern ab und zu fahre ich auch mit meiner Ehefrau Christina in den Schwarzwald, um dort zu kuren, wie ich am Wellness sage. Und in vielen deutschen Geschäften ist mir aufgefallen, dass sie an der Kasse so kleine Engelfiguren haben oder auch Schlüsselanhänger mit Engelfiguren drauf. Und das hat mich dazu motiviert, diesen Vortrag zu halten, habe ich einen Schutzengel. Zuerst werfen wir einen Blick in die Bibel, weil Engel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vorkommen. Schutzengel sind ja auch Engel und wegen dem schauen wir zuerst im Alten Testament. Der erste Satz der Bibel lautet ja, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und man kann sagen, Gott hat sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare erschaffen. Somit auch alle Engel. Und dann am Ende von dem ersten Kapitel der Bibel heisst es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, also auch das Unsichtbare, die Engel, und siehe, es war sehr gut. Also im Anfang sind alle Engel gut und heilig gewesen, das heisst, sie haben zu Gott gehört. Ich möchte jetzt erst einen kleinen Überblick geben über das Alte und das Neue Testament. Und schon im dritten Kapitel der Bibel kommen wieder Engel vor. Oder es kommen das erste Mal vor im expliziten Sinn von Engel. Und das ist im Zusammenhang von dem Sündenfall, wo ja Eva und Adam, die ersten Menschen, von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Und dann tauchen Cherubim-Engel auf. Spezielle Engel. Und höchstwahrscheinlich sind die Cherubim die höchsten Engel. Und ich lese aus dem 3. Kapitel der Bibel, was heisst: Und er, meint Gott, trieb den Menschen, Eva und Adam, aus dem Paradies und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim-Engel sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also mit eigenem Wort ausgedrückt, die Cherubim-Engel bewachen das Paradies, sodass wir Menschen während unserem Leben nicht mehr ins Paradies hineingehen. Erst bei Tod wieder. Ich habe einen Holzschnitt mitgenommen von 1928 vom Julius Schnorr von Karlsfeld mit dem Titel «Die Vertreibung aus dem Paradies». Und hier sehen wir den Cherubim-Engel mit den Flügeln und mit dem Feuerschwert, wie er tut, Adam und Eva aus dem Paradies rausjagen. Ich habe mal auch noch das Wort Cherubim in meinem Bibellexikon nachgeschaut und da ist gestanden, Cherubim, das ist ein Symbol für die persönliche Gegenwart von Gott auf dieser Welt. Also die Cherubim, das sind die höchsten Engel, die in der direkten Gegenwart von Gott sind. Und da ist auch etwas Interessantes, das ist in Israel, sind die Cherubim die einzigen überirdischen Wesen gewesen, die man dürfen darstellen in einem Bild. Er denkt, ich will einfach einen Überblick bieten über die Bibel und einfach stichwortartig ein paar Sachen zeigen. Und ein weiterer Engel, der vorkommt, ist der Engel des Herrn. Und an vielen Stellen vom Alten Testament taucht der Engel des Herrn auf. Die erste Stelle, die ich vorlese, die lautet: Der Engel des Herrn fand sie, die entflohene Sklavin Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste. Das ist auch eine interessante Geschichte, eine spezielle Geschichte, dass der Engel des Herrn das erste Mal, wo er kommt, tut er gerade eine Frau retten, die sonst in der Wüste verdurstet wäre. Und er tut die Frau beschützen vor ihrem Tod. Und hier sehen wir das noch auf einem Bild, eben der Engel des Herrn, tut die Hagar, die entlaufene Sklavin, und ihren Sohn, den Ismael, bewahren vor dem Tod. Und was auch noch sehr interessant ist, im Alten Testament kommt sowohl der Engel des Herrn vor, in der Einzahl, als auch die Engel des Herrn in der Mehrzahl. Und jetzt ist es so, wenn der Engel des Herrn in der Einzahl vorkommt, dann tut er reden und handeln wie Gott. Also der redet von sich, von Gott, dass er Gott ist. Und durch das ist in christlicher Deutung, ist der Engel des Herrn in der Einzahl, ist Jesus Christus schon im Alten Testament. Und für viele ist das vielleicht etwas ganz Neues, aber es ist ja so, auf Hebräisch lautet der Engel, das ist Malach, der Bote. Und wenn wir sagen, der Bote des Herrn, dann ist das in christlicher Sicht Jesus Christus, wo zusammengefasst Botschaft ist von Gott, wo das Evangelium ist, die Liebesbotschaft von Gott an uns. Dann habe ich auch noch eine interessante Stelle gefunden im Alten Testament, wo heisst, Gott spricht zum Volk Israel und sagt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Also vor dem Volk Israel, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Denn mein Engel wird vor dir hergehen. Also es ist eigentlich interessant, dass man sagen, dass das ganze Volk Israel, dass das einen Engel hat. Denn was auch noch interessant ist, dass im Psalm 91 kommt auch ein Engel vor. Und diesen Bibelvers möchte ich auch vorlesen. Ist aus Psalm 91, Vers 11, was heisst: Denn Gott bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Und das ist der berühmteste Taufvers der Welt, weil eben viele Eltern wollen das, den Schutz von Gott durch den Engel, wollen es eigentlich ihrem Kind mit auf den Lebensweg geben. Und manchmal hören wir es einer anderen Bibelübersetzung, die heisst, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. So ist es die geläufigere Bibelübersetzung. Und das ist auch ein ganz bekannter Vers, der auch schon im Judentum sehr wichtig war. Also es gibt uralte, tausendjährige, so kleine Armreifli mit dem Bibelvers drauf. Weil schon vor tausenden Jahren die Eltern ihrem Kind das wollen mitgeben, den Schutz von Gott. Denn eine weitere Art von Engel, die im Alten Testament vorkommt, das sind Seraphim. Und der Prophet Jesaja schildert einmal in einer Vision, wie er die Seraphim gesehen hat. Und er sagt: Ich sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Der Name Seraphim ist hebräisch und bedeutet die Brennenden, die Feurigen. Und hier sehen wir das auf einem Bild, wie so ein Seraphim-Engel mit 6 Flügeln, wie er kommt zum Prophet Jesaja. Und das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber es geht nachher weiter. Was lustig ist, Seraphim heisst die Brennenden und er hat eine brennende Kohle hat er in der Hand und er tut mit dem die Lippen von Jesaja berühren, damit er Jesaja reine Lippen hat und kann das Wort von Gott weitergeben. Also das ist eigentlich noch der weitere Zusammenhang. Aus dieser Geschichte sehen wir auch, Engel haben oftmals Flügel und sie loben Gott. Dann möchte ich noch ein bisschen weitergehen zum Prophetenbuch Daniel. Und dort tauchen 2 Engel mit Namen auf. Und zwar das erste Mal der Erzengel Michael, was mich natürlich freut, weil ich auch Michael heiße. Und dann ist der Zusammenhang so, dass geschildert wird, dass der Erzengel Michael in einen Kampf verwickelt ist, in einen geistlichen Kampf. Und er muss gegen die anderen Königreich kämpfen, gegen das Königreich Persien. Also man kann zusammenfassen, der Erzengel Michael ist einer, der gegen die bösen, gefallenen Engel, die Dämonen, kämpft. Und auch der Name Michael ist hebräisch und bedeutet, es ist eine Frage, eine hebräische Frage und bedeutet, wer ist wie Gott? Fragezeichen. Also Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Und die Antwort ist eigentlich, niemand ist so wie Gott, außer Jesus. Dann kommt in dem Daniel-Buch kommt auch ein weiterer Engel vor mit dem Namen Gabriel. Und der Name Gabriel bedeutet, meine Kraft ist Gott. Ich will das ein bisschen zusammenfassen aus dem Alten Testament zum Thema Engel. Und dort ist mir Psalm 103 wichtig geworden, was lustigerweise auch ein Aufruf ist an die Engel, was sie machen sollen. Und dort heisst es, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Ich habe hier 3 Wörter ein bisschen farbig markiert. Also die Engel sollen Gott loben und preisen. Sie führen sein Wort ausführen. Also sie machen korchen, sie machen das, was Gott sagt. Und sie sind seine Diener, die Gottes Willen ausführen. Im Alten Testament hat Gott ja mehrere Namen. Und ein Name von Gott lautet, Herr der Heerscharen. Und auf Hebräisch ist das Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Und das bedeutet, Gott ist umgeben von mehreren Millionen kriegerischen Engeln, die bewaffnet sind, bewaffnete Engel. Und dass die Engel zusammen ein riesiges Heer bilden. Mal stichwortartig so zusammengefasst, das Alte Testament. Jetzt wollen wir zusammen noch ins Neue Testament schauen. Das Neue Testament fängt ja an mit der Geburt von Jesus, beziehungsweise was kurz vorher passiert ist, vor der Geburt von Jesus. Und dann ist der Engel Gabriel der Maria begegnet. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er, also der Gabriel, kam zu ihr, Maria, hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Ich habe hier ein Gemälde mitgenommen vom berühmten Leonardo da Vinci und dem Andrea del Verrocchio. Das heisst die Verkündigung. Es ist von 1472. Mit meiner Frau Christina habe ich einmal Venedig besucht und einmal Florenz. Und mir ist aufgefallen, dass etwa 20% von allen Bildern in diesen Museen genau diese Szene darstellen. Wie der Engel Gabriel zu der Maria geht. Und das Attribut, also das heisst das Erkennungszeichen von dem Engel Gabriel, ist die Lilie. Und die Lilie symbolisiert eigentlich die Unschuld von der Maria. Und das ist eigentlich wirklich so ein bisschen bewegt, oder, in diesen Museen, wenn man eigentlich so wie mehrere von unterschiedlichen Künstlern oder einfach sozusagen immer diese Szene sieht. Und der Vollständigkeit halber kann ich auch noch die anderen Sachen sagen, was mir aufgefallen ist, auch etwa 20% Taufe von Jesus, 20% Kreuzigung, 20% Maria, die Himmelskönigin, 20% andere Darstellungen. Also eigentlich ist das sehr interessant, dass das in der italienischen Renaissance sehr ein wichtiges Motiv war. Dann kann ich es doch ein bisschen schneller zusammenfassen. Der Engel Gabriel kommt auch in der Weihnachtsgeschichte vor. Auch bei den Hirten. Hier sehen wir eins aus dem 13. Jahrhundert, das Bild, das in der Mitte die Hirten zeigt. Und dann links der Engel Gabriel und rechts die anderen Engel. Und dass sie Gott loben und sagen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens, wie Jesus geboren worden ist. Dann möchte ich auf das näher eingehen. Das war jährlich so ein bisschen Vorinformation, aber eben das Thema lautet: Ja, habe ich keinen Schutzengel. Und Jesus sagt einmal einen interessanten Satz. Auf den möchte ich auch ein bisschen näher eingehen. Dort sagt Jesus: Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Also wenn wir den Satz ganz genau anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass Jesus nicht sagt, dass Kind einen Schutzengel haben, sondern es sagt, dass diese Kleinen, und es ist eben nicht ganz klar, auf was sich das bezieht, bezieht sich das auf Kind oder bezieht sich das auf alle Erwachsenen, die kindlich an Jesus glauben. Das ist wie, das wird wirklich offen gelassen. Denn ich sage euch, dass ihre Engel Gott Gott anschauen. Also Jesus sagt eigentlich, es gibt Engel, die Gott anschauen. Er sagt eigentlich nicht, es gibt Engel, die uns anschauen. Von der Bibel her gesehen, ist es gar nicht so einfach zu beurteilen, ob wir einen Schutzengel haben oder nicht. Wir können zwar nicht hundertprozentig sagen, ob wir einen persönlichen Schutzengel haben, aber wir dürfen wissen, dass wir einen persönlichen Gott haben, der uns liebt und beschützt. Jesus Christus ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Jesus lädt uns ein, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen, wie ein kleines Kind seinen Eltern vertraut. Er sagt im Zusammenhang, und der Zusammenhang ist eben so, dass die Jünger von Jesus gestritten haben, wer von ihnen der Wichtigste ist. Und dann hat Jesus gesagt, kommt mal alle zusammen. Und dann hat Jesus gesagt, dann hat Jesus ein Kind in die Mitte gerufen und hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Also im Zusammenhang geht es eigentlich darum, dass auch Kinder wichtig sind, weil damals sind Kinder eigentlich so wie am Rand der Gesellschaft gewesen. Und Jesus sagt, es geht nicht darum, wer von euch als Jünger der Wichtigste ist, sondern ob wir Liebe haben, ob wir auch andere Menschen aufnehmen in seinem Namen. Und er sagt, wegen dem sollen wir eben die Kinder nicht verachten. Die Kleinen sollen wir nicht verachten. Da habe ich hier noch eine Darstellung mitgenommen von Pietro da Cortona von 1656, so wie man sich eben gegen Ende der Renaissance Schutzengel auch vorgestellt hat und gezeichnet hat. Ich will jetzt noch ein Stichwort da zusammenfassen, wie auch die Engel im Leben von Jesus vorkommen. Für das habe ich auch noch eine Übersicht zusammengestellt. Die Engel haben Jesus gedient in der Wüste, also nachdem Jesus versucht worden ist, dann auch im Garten Gethsemane. Und die Engel sind nachher auch der ersten Apostel, begegnet. Nach der Auferstehung von Jesus, nach seiner Himmelfahrt und auch in der Apostelgeschichte. Und auch in der Apostelgeschichte gibt es noch sehr eine interessante Stelle, wo es so ist, dass der Apostel Petrus im Gefängnis war, wegen seinem Glauben an Jesus. Und nachher haben andere Christen vereinbart, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Und dann hat Gott einen Engel geschickt und der Engel hat dann den Petrus befreit. Und nachher hat der Petrus gesagt, ja, er wird sich bei den anderen Christen bedanken und hat ihn gesucht in der Stadt und hat angeklopft an der Tür. Und hat vielleicht gemeint, sie machen ihn auf, oder? Und nachher hat aber die eine Magd ihn nicht aufgetan. Und sie hat gesagt, nein, es ist nur sein Engel. Also nur der Engel. Weil sie hat gemeint, er ist im Gefängnis. Und nur sein Engel tut anklopfen. Also es ist eine spezielle Geschichte, wo man wie auch ein bisschen offen lassen muss. Aber dass wahrscheinlich die Apostel irgendwie davon ausgegangen sind, dass jeder auch einen Engel hat. Also diese Geschichte tut das eigentlich schon ein bisschen uns näher legen. Im Hebräerbrief gibt es ein ganzes Kapitel, das anhand von Zitaten aus dem Alten Testament erklärt, dass Jesus Christus höher ist als die Engel, weil Jesus der Sohn von Gott und damit Gott selber ist. Das heisst im Hebräerbrief, und so ist Jesus um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen geerbt hat. Also er hat von Gott einen Namen geerbt, den Titel geerbt, dass Jesus als Sohn von Gott höher und wichtiger ist als die Engel. Und dann das Fazit von dem Kapitel aus dem Hebräerbrief klingt eigentlich sehr ähnlich wie das Psalmwort, das wir vorher gehört haben. Das heisst, sind die Engel nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil werden sollen. Also für uns. Also die Engel sind dienstbare Geister, die uns helfen. Auch das hat mich wieder ein bisschen an meine Oma erinnert, weil als ich ein Kind war, bin ich logischerweise noch immer gewesen, und meine Oma hatte so ein grosses Holzkreuz an der Wand gehabt. Und als Kind hat mich gedacht, das Kreuz ist grösser als ich selber. Und dann ja, hat es mich interessant gedacht, also hat mich beeindruckt, so ein grosses Holzkreuz, dass das eben Jesus Christus auch wichtiger ist als die Engel. Ich möchte das zusammenfassen, das Vorkommen der Engel in der Bibel. Und der Begriff Engel, wenn man das googelt, in der Bibel nachschauen, dann taucht der Begriff Engel 234 Mal auf. Also je nach Bibelübersetzung. Und Engel kommen in entscheidenden Situationen, in denen Gott die Heilsgeschichte vorantreiben. Also Engel kommen in diesen Situationen, wenn das Volk von Gott, egal ob Israel oder Christen, in einer grossen Bedrängnis sind, in einer grossen Not. Und dann tut ein Engel die ausweglose Situation ins Positive drehen. Und Engel sind auch Boten von Gott an die alttestamentlichen Propheten. Man kann sich wie so vielleicht ein bisschen vergleichen. Wenn wir würden ein Geschenk bekommen vom Bundesrat, vielleicht eine Auszeichnung oder es ist irgendwie ein bisschen Schocki oder so, und dann würde der Bundesrat uns das schicken per Post, dann ist ja eigentlich der Pöstler ist wie der, was wir überbringen. Und wir würden ja auch dann im Bundesrat Danke sagen, mit einem Brief oder mit einem Telefon, aber nicht dem Pöstler selber. Wir würden nicht eigentlich einen Dankesbrief am Pöstler selber adressieren. So kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Engeln. Ein wichtiger Punkt ist in der Bibel, wir sollen die Schutzengel oder Engel weder verehren, noch im Gebet anrufen. Das ist für einige von uns vielleicht etwas Neues. Im letzten Kapitel der Bibel heisst dazu, der tut Johannes, der Seher Johannes, tut das schildern und sagen, ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten, vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Also der Engel war so schön und so überwältigend, der hat Johannes gesagt, er denkt, oh, da muss ich arbeiten, der ist irgendwie so wichtig und so. Er ist dann auf Knie gegangen. Und er, der Engel, sprach zu mir, also zum Johannes, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und der, welche die Worte dieses Buches bewahren, also mir. Bete Gott an. Also da sagt wirklich ein Engel, wir sollen ihn nicht arbeiten, sondern nur Gott arbeiten. Und ähnlich heisst es auch im Alten Testament, im ersten und zweiten Gebot, wir sollen nur Gott arbeiten, wir sollen uns kein Abbild machen von etwas, was im Himmel ist. Ich kann es auch positiv ausdrücken, man kann sagen, Gott liebt uns leidenschaftlich und eifersüchtig. Er will unsere Liebe nicht teilen mit jemand anderem. Wegen dem will er nicht, dass wir Schutzengel an seine Stelle setzen. Aber ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt, wir dürfen jederzeit mit Gott im Gebet Kontakt aufnehmen. Dank Jesus. So heisst es in einem Psalm, rufe mich am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen, verspricht uns Gott. Ich möchte auch noch in die Kirchengeschichte schauen, weil die Bibel hat ja etwas bewegt. Die Bibel ist vorgelesen worden im Gottesdienst und dann hat es etwas ausgelöst. Zuerst muss ich noch ein bisschen ausholen. Im reformierten Glauben haben wir ja das Alte Testament und das Neue Testament. Und das Alte Testament, das hört eigentlich auf 400 Jahre vor Christus mit den Propheten Malachi und Zacharia und Haggai, etwa 400 vor Christus. Und nachher etwa fängt das Neue Testament an mit Jesus und dem Johannes und Täufer. Aber in den 400 Jahren sind ja auch Sachen passiert, oder? Zwischen Altem und Neuem Testament. Und jetzt ist es so, dass in der katholischen Bibel und in der russisch-orthodoxen und griechisch-orthodoxen Bibel gibt es eben noch Schriften, die in diesen 400 Jahren dazwischen entstanden sind. Und diese Schriften heissen die Spätschriften des Alten Testaments oder eben die Apokryphen, die verborgenen Schriften. Und in einem von den Apokryphen, das Buch heisst Tobit. Und in dem Tobit, und manchmal ist das eine Lutherbibel drin, könnt ihr vielleicht daheim mal schauen, ob ihr eine Lutherbibel habt, die auch steht auf dem Umschlag hier, mit Spätschriften des Alten Testaments. Dann ist das auch drin. Tobit. Und dann handelt die Geschichte davon, von dem Erzengel Raphael, wie er tut, verschiedenen Menschen helfen. Und der Name Raphael ist auch hebräisch und bedeutet, Gott heilt, Gott hat geheilt. Und dann weiter ist im Katholizismus, in der Ostkirche, also im Orthodoxen, an diesem Jurtum, gibt es noch den Erzengel Uriel. Der Name Uriel bedeutet, mein Licht ist Gott, oder? Gott ist mein Feuer. Und es ist auch ein bisschen komplex, wie es sich da entwickelt hat, aber zum Zusammenfassen, im Verlauf der Kirchengeschichte wächst denn die Anzahl der Erzengel auf 7. Weil man gesagt hat, es gibt 7 Wochentage, 7 ist sozusagen die Lieblingszahl von Gott, und deshalb muss es irgendwie 7 Erzengel geben. In der italienischen Renaissance sind die Engel oft dargestellt worden, mit je ihren eigenen Attributen. Ich habe ein Bild mitgenommen von Francesco Botticini, das heisst «Drei Erzengel und Tobias». Hier sehen wir das. Unten habe ich noch die Namen eingeblendet. Hier sehen wir, der erste ist der Michael mit dem Schwert, der ja eben kämpft. Er ist auch in Rüstung, bin ein Ritter. Dann der zweite ist der Raphael. Er nimmt eben den Tobias an der Hand. Also der Tobias ist der Sohn vom Tobit. Also das ist eigentlich nur die Geschichte. Und eben, er tut sozusagen den heilen. Der Raphael und Tobias heilen. Und dann haben wir noch den Gabriel, wieder mit der Lilie. Oder mit dem Symbol für Maria. Und so sind das eigentlich die 3, sagen wir mal, wichtigsten Erzengel, die eben auch sehr oft dargestellt worden sind in Italien. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwie zum Thema Engel gehört auch das mit den Erzengeln dazu. Aber ich möchte auch noch einen Blick werfen auf die Schutzengel. Was haben denn Kirchenväter gesagt zum Thema Schutzengel? Und da habe ich 3 gefunden. Der Origenes, er hat gelebt 185 bis 254 nach Christus. Und er hat gesagt, man sagt, jeder Gläubige, selbst wenn er ganz klein in der Kirche ist, sei von einem Engel begleitet. Also das Interessante ist, er sagt, man sagt, nicht er steht in der Bibel, sondern man sagt, also man glaubt, man hofft, jeder Gläubige, auch wenn er ganz klein ist, also wenn er entweder ein Kind ist, oder wenn er klein ist, bedeutet die Kirche, wenn er sozusagen, ja, sozusagen, wenn er einfach einer, der in der Kirche ist, selbst wenn er ganz klein in der Kirche ist, wird von einem Engel begleitet. Denn der zweite war der Basilius der Grosse, der hat gelebt 330 bis 379 nach Christus. Und gemäss Basilius ist jedem Gläubigen ein Engel übergeordnet, wenn er ihn nicht durch die Sünde vertreibt. Er bewacht die Seele wie ein Heer. Und dann der Thomas von Aquin, das ist der berühmteste Kirchenlehrer der katholischen Konfession. Er hat, glaube ich, gelebt von 1225 bis 1274. Er hat gelehrt, dass jeder Mensch bei seiner Geburt einen Schutzengel bekommt. Das ist eigentlich auch bis heute eigentlich die katholische Sicht. Denn eben, das ist eigentlich aus der Kirchengeschichte, das ist eigentlich wie ganz am Anfang noch, in der Antike, nachher über das Mittelalter, und dann ist eben die Renaissance gekommen. Und wir haben vorher schon ein bisschen Renaissance-Bilder gesehen. Ich möchte noch mal eins zeigen, und zwar, das sind die sogenannten Puttenengel. Nicht heute so wie Putin, sondern Puttenengel. Das ist in Raphaels Sixtinischer Kapelle. Und plötzlich in der Renaissance werden die Engel als Kind dargestellt. Ohne Rüstung, ohne Schwert, ohne Kampf. Sie sind nicht erwachsen. Und ich habe das mal nachgeschaut. Also eben Putten sind die niedlichen Kinderengel. Putto ist italienisch und heisst Knäblein. Putten ist eigentlich die Mehrzahl davon. Und das kommt eigentlich auch ein bisschen aus dem, ja, also aus dem Heidentum, aus dem römischen und griechischen Denken kommt das eigentlich, dass Engel sozusagen, ja, so Kind sind, ja, sozusagen schwach sind in dem Sinne. Und ich sehe in dem jetzt auch ein bisschen, also eine Klammer bemerkt, ich sehe aus dem auch ein bisschen ein theologisches Problem, dass, dass man wie in der Renaissance gezeigt hat, Engel sehen eigentlich so aus, oder? Eben, weißt, so ein bisschen verspielt, verträumt, so ein bisschen unschlüssig, so ein bisschen, also ich möchte sie am liebsten irgendwie so ein bisschen umarmen, sie sind nicht so mega furchteinflößend, oder? Und in der Bibel sehen wir etwas ganz anderes. In der Bibel sehen wir, die Engel sind kampfbereit und sie, eben, sie helfen uns, sie schützen uns, aus dem Gefängnis befreien. Und es ist so ein bisschen etwas Ernstes in der Bibel, oder? In dem Sinne, Engel. Also, ja, kann man schon so sagen. Und da ist einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen Verniedlichung, oder? Das ist mir noch ein bisschen aufgefallen. Und dann, ein, zwei Generationen später, kommen ja die Reformatoren. Martin Luther, Ulrich Zwingli in Zürich, Johannes Calvin in Genf. Und sie sagen, nein, wir gehen jetzt zurück zu der Bibel. Wir schauen jetzt, was steht in der Bibel. Und dann haben sie gesehen, in der Bibel, aha, das erste Gebot, keine anderen Götter haben, das zweite Gebot, kein Altbild machen von den himmlischen Wesen, aha, Neue Testament ist so. Und nachher haben sie gesagt, jetzt tun wir nicht mehr Schutzengel anbeten. Und auch keine Engel mehr anbeten. Jetzt nur noch der dreieinige Gott. Und so war das mit den Reformatoren gewesen. Dann habe ich es auch interessant gefunden. Ich habe mal geschaut, wie es in den anderen Weltreligionen ist. Und dann habe ich auch gefunden, im Hinduismus gibt es auch Engel. Die werden dort Devas genannt. Das sind Wesen zwischen Mensch und Gott. Und dann auch im Islam kommen auch Engel vor. Also der Islam ist ja geprägt vom Judentum und Christentum und hat das eigentlich übernommen, kann man sagen. Also ja, von den Engeln in dem Sinne. Ein Zwischenfazit. Religionswissenschaftlich finde ich das hochinteressant. Engel kommen in mehreren Weltreligionen vor. Was gibt es für eine Erklärung? Für mich ist das ganz ein starker Hinweis, dass es Engel tatsächlich gibt. Ich weiss nicht, wie es Ihnen jetzt geht, aber wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns ja liebt und wir möglicherweise auch einen Schutzengel haben, dann stellt sich mir die Frage, wieso wir trotzdem manchmal einen Unfall haben oder Schmerzen erleiden oder krank werden. Da stellt man sich die Frage, ja, hat mein Schutzengel dann Ferien gehabt oder einfach zu viel zu tun gehabt? Er hat das nicht gesehen, dass ich hier eine schwierige Situation habe. Die Frage nach Leid und Schmerz sind aus meiner Sicht als Seelsorger auch sehr problematisch, weil sie in uns Zweifel wecken an dieser Liebe von Gott, dass Gott uns wirklich liebt. Und in der Bibel gibt es mehrere Antworten auf die Frage, ja, wieso lässt Gott das Leid zu, obwohl er uns liebt. Im Alten Testament gibt es zum Beispiel den Hiob oder andere Stellen. Und es gibt mehrere Antworten, wieso wir leiden müssen, obwohl Gott uns liebt. Aber die Erklärung, die für mich persönlich am meisten überzeugt ist, folgende. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus selber gelitten, hat selber Schmerzen getragen, um uns zu retten. Am Kreuz von Golgatha. Ich habe hier noch ein Foto mitgenommen. Also das beleuchtete Kreuz ist hier unten, am Kirchengemeinde aus Dürrenäsch. Das ist eigentlich gerade von hier. Gott tut sich in uns einfühlen und auch mit uns mitleiden. Er ist sowohl der sympathische Gott als auch der empathische Gott. Und das ist wie sozusagen die Analyse, mal der erste Schritt, aber jetzt kommt es schon noch besser, nämlich mit der Hilfe von Jesus können wir teilweise auch in unserem Leben Leiden und Schmerz überwinden. In den Psalmen steht ein interessanter Begriff, nämlich Gott wirkt durch die Rettungen. Rettungen heisst auf Hebräisch ist eine Mehrzahl Jeschuot und Einzahl ist es Jeshua, also Jesus. Und das ist interessant. Gott kann auf unterschiedliche Arten und Weisen an uns wirken, an uns heilen. Er verwendet dazu auch Ärzte, Spitäler, Krankenschwestern, Physiotherapie, Medikamente und so weiter. Aber natürlich auch kann er übernatürlich an uns wirken, durch die Bibel, durch Gebet, durch die Kirche, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, auch im Gottesdienst, im Hauskreis, in der Gebetsstunde. Spätestens nach unserem Tod, wenn wir werden im Himmel sein, in der ewigen Herrlichkeit, werden wir weder Schmerz noch Leid erleben, sondern mit Gott in ewiger Liebe, Freude und Frieden sein. Und im Himmel werden wir auch dann die Engel sehen, die jetzt unsichtbar sind, aber im Himmel werden wir sie sichtbar sehen.